Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich lege meine Uhr mal hier hin, vielleicht hilft's. Michael, kannst du das Erste? Genau. Ich oder Gott? Und jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht, was soll die Frage hier? Ist doch ganz klar, Gott. Uns geht es ums Gott. Gott ist an erster Stelle, Gott regiert, Gott ist der Herr. Alles klar, oder? Und manchmal ist das Problem mit den Sachen, die scheinbar so grundlegend und klar sind, die alle so einfach sind, dass die irgendwie manchmal doch nicht so ganz klar sind. Und mir hat Gott immer wieder gezeigt, auch gerade dann, wenn ich dachte, ist doch alles ganz klar, natürlich dreht sich alles um dich, Gott, dass es da doch immer wieder diese Sachen gibt, die sich nicht um Gott drehen. Die Sache, die müssen wir gerade um mich oder um dich, Gott. Und ich denke, das ist eine Sache, die müssen wir uns nochmal angucken. Die ist wichtig und die sollten wir uns... In der Welt ist das ganz klar, die hat ihre Antwort gefunden. Wir sind umgeben von Menschen, von einer Welt, von einer Gesellschaft, die lebt mit diesen vier Worten. Das sind die vier wichtigsten Worte. Ich, mein, mich, mir. Heute nennen wir das so schön Individualismus. Das klingt ganz gut, das macht jeder. Das ist auch vollkommen okay so. Das ist unser gutes Recht. Wir müssen ja auch aufpassen auf uns. Früher, also ich bin schon ein paar Jahre älter, ich kann dann auch irgendwann in den Seniorenkreis gehen, als ich noch nicht ganz so alt war, da nannte man das einfach Egoismus. Und Egoismus war überhaupt nicht gut. Der hatte keinen guten Ruf. Egoistische Menschen waren keine Vorbilder. Und Egoismus war nicht die Regel und es war auch nicht erstrebenswert. Da hat sich was geändert, denke ich. Wenn wir jetzt so in die Welt reingucken, es ist wirklich normal geworden. Und es ist ein Problem, wenn wir dann auf einmal nicht mehr können, wie wir wollen, was ich will, wann ich will, wie ich will und wo ich will. Wir haben das ja gerade 2 Jahre lang erlebt. Da schreibt uns jemand vor, was ich wann wo machen darf. Das geht schon mal gar nicht. Und wir haben gemerkt, wie schwer wir uns damit tun. Ich glaube, dass das ein falsch verstandener Individualismus ist, wenn Gott sagt, dass er uns ganz individuell behandelt, jeder so, wie er das braucht, geht es nicht darum, sich um sich selber zu drehen und nur noch auf sich selbst zu gucken. Und das Schlimme ist, dass das nicht nur in der Welt so ist. Die da draußen, wenn wir da gleich aus der Tür rausgehen, da, wo die Heiligkeit aufhört, wo wir dann in die schnöde Welt gehen. Sondern dass dieses Gedankengut ist angekommen, in den Kirchen, in den Gemeinden, auch in unserer Gemeinde. Vielleicht kennt ihr die Fragen, was bringt mir die Gemeinde? Was bringt mir der Gottesdienst? Hey, die Sonne scheint, ist schön, ich kann so viel machen, was bringt mir der Gottesdienst? Was bringt mir der Hauskreis, meine Woche und? Oder so Sätze wie, die Predigt passt mir, aber heute hat mir heute gar nicht gefallen, das passt mir gar nicht. Und der Lobpreis, der hat mir auch nicht gefallen, der war wieder so, ich finde die Lieder nicht gut, das war nicht mein Geschmack. Ich weiß nicht, kennt ihr solche Sätze? Habt ihr die schon mal gehört hier? Habt ihr die vielleicht sogar schon mal selber gedacht oder gesprochen? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe schon so gedacht. Und ich glaube, ich habe das auch schon ausgesprochen. Ich habe heute Morgen nochmal überlegt, es ist mir keine Situation eingefallen, wo ich so einen Satz gesagt habe, aber ich weiß, dass ich so gedacht habe. Weil ich dachte, das muss ja so sein, wie ich das will, wie ich das toll finde, wie ich das gut finde. Und ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin. Nicht in dieser Gemeinde, nicht in anderen Gemeinden. Und ist das okay jetzt, weil das ja alle machen, weil das ist nun mal der Geist der Zeit? Dann steht da was in der Bibel, dass wir uns nicht der Welt anpassen sollen. Also was ist denn jetzt, wenn das nicht das Richtige ist? Was wäre denn das Richtige? Was soll denn der Mittelpunkt unseres Lebens sein? Und ich finde es immer wieder gut, bei Jesus nachzugucken. Was hat Jesus gesagt? Weil wir können alle so irgendwelche Wünsche, Ideen, Vorstellungen haben. Jesus ist so die Referenzklasse. Wenn wir Jesus sehen, dann wissen wir, das ist es. Das können wir gut finden oder nicht gut finden. Wir können uns da noch schwer mit tun, das irgendwie in unser Leben zu übernehmen oder nicht. Aber das ist die Wahrheit, wie er selber sagt, dass er die Wahrheit ist. Und der müssen wir uns aussetzen, wenn wir die Wahrheit finden wollen. Und Johannes hat er irgendwie anscheinend so ein Faible für gehabt, weil bei ihm in seinem Evangelium taucht das Thema gleich mehrfach auf. Und Jesus sagt von sich aus, ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn, also er, Jesus, gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Nichts von ich. Ich habe Ideen, ich habe Pläne, ich habe mir meinen Dienst so vorgestellt, das sind meine neuen Erkenntnisse, das mache ich jetzt mal so. Sondern der Sohn tut von sich aus gar nichts. Ich finde, das ist eine sehr klare Ansage von Jesus. Alles, was er getan hat, hat er getan, weil der Vater ihm das gezeigt hat. Ein Kapitel später sind wir schon wieder bei dem Thema. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Jetzt wird es so glasklar, da können wir nicht mehr drüber diskutieren. Ich bin nicht gekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen. Für Jesus war das eine vollkommen glasklare Sache. Es geht nicht um das Ich, um das Mein, Mir, Mich. Und es geht um den Vater. Es geht um dich, Vater. In den nächsten, dann sind ein paar Kapitel, da geht es auch immer sehr viel drum. Wenn man ihn sieht, sieht man den Vater. Also dass da eigentlich das ein und dasselbe ist. Und in Kapitel 12 kommt das nochmal dann raus. Nochmal so klar auf den Punkt gebracht. Denn ich habe nicht eigenmächtig zu euch geredet. Der Vater hat mich gesandt und mir gesagt, was ich reden und verkünden soll. Also es ist nicht nur, dass die Taten nicht seine Taten sind. Es ist wirklich auch das Ganze, was er geredet hat. Es war ja nicht wenig. War alles das, was ihm der Vater gesagt hat, was er reden und verkünden soll. Da war nichts Eigenes. Kann sich nicht auf die Schulter klopfen. Boah, habe ich heute wieder eine geile Rede gehabt. War das wieder eine coole Anlage hier. Es war alles vom Vater. Und in diesem Vers, und das finde ich sehr gut und sehr wichtig auch, kommt auch, warum er das macht. Für ihn war das glasklar, nur den Job hier zu machen, mich nachher ans Kreuz schlagen zu lassen und so. Okay, Papa, mache ich das halt, wenn du das willst. Sondern es gibt einen wirklich viel höheren Grund dafür, zum ewigen Leben. Er wusste, dass diese Worte nicht einfach Worte sind, die er jetzt sagen muss, weil der Chef das halt will, sondern das sind die Worte, die zum ewigen Leben führen. Und das brannte seinem Vater auf dem Herzen, dass Menschen das ewige, echte Leben mit ihm finden. Und das brannte Jesus auf seinem Herzen. Das war der zentrale Punkt, warum er hier hingekommen ist zu uns. Damit Menschen Gott erkennen und das echte, wahre, ewige Leben mit Gott entdecken. Und deswegen konnte er vollkommen auf sein eigenes verzichten, weil er eins war mit seinem Vater, weil er genau das Gleiche wollte wie sein Vater. Er musste sich nicht profilieren, er musste nicht sagen, aber ich will ja auch was, also hier, da, ich bin auch noch da, sondern er wollte das absolut Gleiche wie sein Vater. Und deswegen brauchte es kein Ich, kein meine Ideen, kein jetzt reicht's mir, aber ich mache das jetzt mal anders. Und das ist schon sehr deutlich, sehr herausfordernd, finde ich das. Und gut, das war jetzt Jesus. Wir sind ja nicht Jesus, aber wir sind seine Nachfolger. Haben wir zumindest uns entschlossen zu sein. Wie seine Jünger, die, die mit ihm unterwegs sind, die ihm nachfolgen wollen. Das heißt, die ihm immer, immer ähnlicher werden wollen. Die so sein wollen wie er, die so leben wollen wie er, die so denken, fühlen und handeln wollen wie er. Und auch für uns hat Jesus, direkt der Chef selber, ganz klare Worte. Es war so eine Begebenheit, Matthäus 16, hatte vorher mit vielen zu tun und dann waren auch so Worte, die nicht allen so ganz gefallen haben. Und danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, jetzt wendet er sich so direkt zu denen, die sich entschieden haben, wir gehen mit dir. Wir laufen nicht nur mal mit und gucken mal und dann auch mal nicht. Und wenn es uns gefällt, dann sind wir da und wenn nicht, dann nicht. Sondern das waren die, die gesagt haben, wir gehen mit dir, wir bleiben bei dir. Wir wollen mit dir unterwegs sein. Wir geben unser Leben, um mit dir unterwegs zu sein. Und diesen Jüngern sagt er, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Und das ist dieser Bibelvers, der mich gepackt hat und der mich zu dieser Predigt gebracht hat. Es beschäftigt mich jetzt schon eine ganze Zeit immer wieder, dieses Wer ist im Mittelpunkt? Wie sieht das aus, wenn Gott im Mittelpunkt ist? Wie lässt sich das praktisch leben mit Gott im Mittelpunkt? Und dieser Satz, gerade in dieser Übersetzung aus der Hoffnung für alle, deswegen liebe ich die, den finde ich hier so super, weil er das wirklich auf den Punkt bringt. Wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Viele andere Übersetzungen reden davon verleugnen, dass man sich selbst verleugnen soll. Das Problem ist, das Wort verleugnen taucht eigentlich nur auf, wenn wir Bibel lesen. In unserem normalen Leben haben wir da gar keinen Bezug mehr zu. Und deswegen finde ich das hier gut, es griffig zu machen, um mal klar zu machen, worum es hier geht. Ich stehe nicht mehr im Mittelpunkt, sondern du stehst jetzt im Mittelpunkt, Gott. Du, Jesus, nicht mehr ich. Ich höre jetzt mal auf. Ich gebe das alles ab, was ich mir zurechtgezimmert habe und zurechtgeplant habe. Und das ist die Frage. Wollen wir das wirklich? Oder wollen wir nicht eher so, dass Jesus uns nachfolgt? Das macht, was wir wollen. Uns hilft bei dem, was wir geplant haben. Wollen wir wirklich Jesus nachfolgen? Das geht nur, wenn er auch im Mittelpunkt steht. Und ich habe gemerkt, dieser Mittelpunkt war oft gar nicht so frei, weil da saß ich mit meinen Ideen, mit meinen Zielen, mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten. Und bin ich wirklich bereit, das aufzugeben, das, was ich mir zurechtgezimmert habe? Bin ich auch bereit, Sorgen und Ängste aufzugeben? Jeder würde sagen, natürlich sofort, hey, nur weg damit. Aber manchmal hat man sich auch so schön daran gewöhnt, an diese Sorgen und Ängste. Und vor allen Dingen, wenn ich die loslasse, was dann? Was kommt dann, wenn ich das alles abgebe? Wenn ich das aufgebe, was kriege ich dann? Ist das wirklich besser? Es ist die Frage, will ich loslassen? Will ich loslassen, das, was ich mir zurechtgebaut habe, und vertrauen, dass das, was Gott für mich baut, besser ist? Oder will ich nicht loslassen? Und es ist auch die Frage, wie vorhin bei Jesus, will ich eigentlich das Gleiche wie Jesus? Jesus ist gekommen, um zu retten, was verloren zu ist. Um Leben zu bringen, um Licht zu bringen. Das brannte auf seinem Herz in allem, was er gemacht hat. Wie sieht es bei mir aus? Ist das auch das, was mich wirklich bewegt? Was mich so ankratzt, dass die Menschen, die Gott noch nicht kennen, Gott wirklich kennenlernen? Dass die das tolle Leben mit ihm noch nicht gefunden haben, endlich dieses Leben finden und erleben, was es wirklich heißt, in Fülle zu leben? Erfüllt zu leben, echt so richtig satt zu werden an Leben, nicht nur eigentlich zu kämpfen, um zu überleben, sondern wirklich in Fülle zu leben. Wollen wir das auch so? Dann zeigt uns Jesus hier einen ganz klaren Weg, wie wir das erreichen können, wie wir da hinkommen können. Aber was ist das, was uns überhaupt hat anfangen lassen, um uns selbst zu drehen? Was ist das, ja, was wir auch loslassen müssten? Was ist denn das, mich um mich selbst drehen? Als erstes fiel mir ein Sorgen und Angst. Kennt ihr vielleicht? Also ich hatte davon in den letzten Jahren immer wieder einiges. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass diese Sachen, beide Sorgen und Angst, ein ganz großes Potenzial haben, mich gefangen zu nehmen, meine Gedanken gefangen zu nehmen. Und ich fange an, rumzurotieren und nur noch darauf zu gucken und zu Lösungen zu finden und rumzurödeln und immer diese Angst, es nicht zu schaffen, zu scheitern, zu kurz zu kommen, nicht genug zu haben, nicht versorgt zu sein. Und ich glaube, das kennen einige von euch auch, diese Sorgen, ich muss mich doch kümmern. Wenn ich das nicht mache, wer kümmert sich denn dann? Ich muss doch verantwortlich sein. Ich kann doch nicht einfach so leichtsinnig und fahrlässig mein Leben leben. Ich muss doch mich um mein Leben kümmern. Ich muss doch sehen, dass alles läuft. Ich habe so das Gefühl, dass gerade wir Männer da eine unheimliche Tendenz haben, da sehr auf dieser Spur unterwegs zu sein. Wir sind, oder viele Männer, die ich kennengelernt habe, haben eine sehr starke Tendenz zum Machertum, zum Lösungstum. Wir müssen Lösungen finden. Wir müssen machen. Wir können doch nicht einfach warten, dass irgendwas passiert. Und keine Angst, es geht nicht darum, dass wir nichts machen. Aber wir gucken mal, was in Lukas dazu von Jesus geschrieben wird. Wo er uns sagt, zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf darüber, was ihr essen und trinken sollt, was ihr zum Leben braucht, wie, ob euer Job sicher ist, ob das Haus fertig wird, ob ihr da auch morgen noch ein Dach über dem Kopf habt und, ist mehr wie essen und trinken. Das ist alles, was wir meinen, was wir brauchen zum Leben. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Wow. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch vielmehr für Gottes Reich ein, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und ich finde diesen Satz danach so schön. Du brauchst keine Angst zu haben, du kleine Herde. Denn der Vater hat beschlossen, dir sein Königreich zu schenken. Okay, wo ist das? Wir sehen es nicht. Aber ich finde das eine unheimlich mutmachende und verheißungsvolle Aussage. Hey, hab keine Angst. Euer Vater hat sich entschieden, euch alles zu schenken. Sein Königreich, da ist Hülle und Fülle, da ist Herrlichkeit in Fülle, da ist Vollmacht in Fülle, da ist alles, was wir brauchen. Aber hört auf, euch selber zu zermürben, abzukämpfen, zu sorgen, zu kämpfen an euren eigenen Plänen, an euren eigenen Zielen und Ideen. Kommt zu Gott, lasst euch von ihm mitnehmen, kümmert euch um ihn und erlebt, wie er euch versorgt. Das ist natürlich ganz schön schwierig, weil dann muss ich mich ja auf die Versorgung eines anderen verlassen. Und ich glaube, da haben wir alle es nicht ganz so einfach mit. Wir halten gerne die Fäden in der Hand. Wir wollen es gerne noch kontrollieren. Und jetzt müssen wir abgeben, um erleben zu können, dass es funktioniert, dass es viel besser wird. Ich habe über 15 Jahre wirklich Sorgen um eine Firma gehabt, die es heute nicht mehr gibt. Ich habe mich dafür abgestrampelt, dass es sie geben wird. Ich habe Angst gehabt, wie es weitergehen soll, immer wieder. In den letzten Jahren teilweise sehr stark. Ich habe gedacht, wenn die Firma nicht mehr ist, dann bin ich auch fertig. Dann ist meine Existenz erledigt. Dann habe ich nichts mehr. Ich kann auch gar nichts anderes. Und ich habe das auch hier erlebt von Geschwistern von euch, die gesagt haben, ja, das ist ja auch schlimm, ich kann das verstehen. Und es war auch schlimm. Aber die Lösung ist nicht, noch mehr rumzurödeln, noch mehr sich anzustrengen, sich noch verrückter zu machen. Die Lösung ist zu sagen, okay, was willst du denn, Gott? Was ist denn dein Plan für mein Leben? Was ist deine Idee? Öffne mir die Augen, damit ich erkennen kann, worum es geht. Und das Tolle ist, zu erleben, dass Gott der Versorger ist. Dass das nicht nur schöne Worte in der Bibel sind, sondern dass das ganz praktisch funktioniert. Mit Leuten hier aus dieser Gemeinde, die mich ganz tatkräftig mit Finanzen unterstützt haben, als ich nichts mehr hatte. Mit Türen, die aufgehen, wo ich nur Wände sehe. Aber wir erleben das erst, wenn wir loslassen und alles auf Gottes Karte setzen. Wir schaffen das nicht. Ich möchte das alles sehen, klar. Aber Gott, du musst verstehen. Also ich muss das schon noch alles hier mit in meiner Hand halten. Das funktioniert leider nicht. Dann gibt es auch noch sowas wie Anerkennung und Ehre, warum wir uns um uns drehen. Einer muss ja dafür sorgen, dass ihr mitkriegt, wie toll ich bin und was ich alles kann, was ich alles drauf habe. Und natürlich, also in meinem Berufsleben natürlich nur, in der Gemeinde geht es natürlich nur um Gott, alles zu seiner Ehre. Das Schlimme ist, dass mir Gott auch gezeigt hat, dass ich auch hier in der Gemeinde nicht immer nur zu seiner Ehre gemacht habe. In meinem Berufsleben sowieso oft genug nicht, aber auch nicht hier. Und dass es manchmal so ist, natürlich für Gottes Ehre. Aber Leute, ihr sollt doch bitte auch anerkennen, dass ich was kann. Es ist schön, wenn jemand sagt, Hartmut, das hast du toll gemacht. Schön, dass du dabei bist. Oh, so Leute wie dich brauchen wir. Du bist verlässlich. Das tut sehr gut. Aber das ist nicht das, worum es gehen darf. Wenn ich deswegen Sachen hier mache, wenn ich deswegen hier mitmache, dann habe ich leider vollkommen den falschen Weg eingeschlagen. Das, was ich mache, was ihm auf dem Herzen liegt, was ich, den Teil, den er mir davon gezeigt hat, für heute Morgen euch weitergeben kann. Und ich hoffe, dass ich da mit meinen Worten nicht zu viel der Vollmacht und Fülle rausnehme aus dem, was er sagen will. Und das ist das Wichtige, dass wir ehrlich werden. Wir müssen wirklich wieder anfangen, ehrlich zu werden und uns ganz ehrlich zu fragen, weswegen machen wir das eigentlich hier? Worum drehen wir uns gerade eigentlich? Ist das wirklich Gott oder ist das auch ich selber? Dann kommt noch eine ganz wichtige Geschichte. Mein Wille und meine Pläne. Wir haben vor ein paar Wochen so eine tolle Predigt gehört von Frank T. Moller. Dein Wille geschehe. Wir beten das ja öfter mal. Aber ganz im Ernst, ganz schön oft ist es mir wichtig, dass mein Wille geschieht. Und dass meine Pläne, die ich jetzt gemacht habe, auch dann irgendwie zum Laufen kommen. Ich habe das geplant und ich will das jetzt auch so. Ich bin doch auch, weil ich bin ja nicht blöd. Ich kann auch was. Ich habe mir das gut überlegt. Ich weiß, was ich brauche. Ich habe dafür gute Lösungen gefunden. Und ich kann das auch selbst. Danke, Papa, dass du mir immer helfen willst, aber ich kann auch Sachen selbst. Ich bin schon groß. Und das ist so eine Mischung aus Größenwahnsinn und Unabhängigkeitsstreben. So nach dem Motto, echt, muss denn alles von dir kommen, Papa? Wirklich? Kann ich gar nichts alleine? Und ich glaube, die Tendenz ist in uns, dass wir gerne auch mal irgendwie selber zeigen können, hey, ich kann das. Und ich habe das geschafft. Ich habe es ganz alleine geschafft. Und wieder Jesus, der uns gesagt hat, wie wir beten sollen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und ich finde, er hat uns das dann ganz krass vorgelebt. Ich meine, das ist die Theorie. Schöne Sprüche. Und Jesus, wie machst du es selber? Einige Kapitel später in Lukas ganz brutal vorgemacht. Im Garten Gethsemane. Jesus wusste genau, was jetzt kommt. Das war nicht mehr lustig. Und es war auch für ihn, weil er ganz Mensch war, extrem schmerzhaft und eigentlich nicht auszuhalten. Und Jesus betete, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Können wir voll nachvollziehen, oder? Muss es wirklich sein? Können wir da nicht einen anderen Weg finden? Hey, wenn es dein Wille ist. Und dann aber wieder ganz klar, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das waren keine Pille-Palle-Sachen. Das waren nicht irgendwelche Kleinigkeiten, irgendwelche kleinen Entscheidungen. Es ging um die existenzielle Entscheidung, überlebe ich die Sache hier oder nicht? Muss ich mich brutal hinrichten lassen oder nicht? Und Jesus ist glasklar. Nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Weil er wieder genau wusste, es muss sein. Er wusste, dass es Gottes Herzenswunsch ist, dass wir wieder zu ihm kommen können. Er wusste, dass dieser Graben zwischen Gott überwunden werden muss. Und er wusste, dass es nur einen Weg gibt, nämlich er. Dass er für uns am Kreuz stirbt. Ansonsten wären das alles tolle Ideen, eine wunderschöne Ideologie, eine wunderschöne philosophische Idee mit Gott. Aber es würde kein Leben schaffen. Wir könnten nicht neu werden, wir würden keine Vergebung erleben, wir würden kein neues Leben kriegen. Und Jesus wusste das und Jesus wollte es genauso wie sein Vater. Und deswegen war er eins und hat gesagt, was du willst, das soll geschehen. Ich muss loslassen und meine Kontrolle aufgeben an dem Punkt. Wirklich gnadenlos. Ich muss mich dem Willen eines anderen anvertrauen, muss mich von jemand abhängig machen. Und ich glaube, damit haben wir alle massive Probleme. Aber es hilft, wenn man weiß, wer der andere ist. Es hilft, wenn man weiß, dass der, bei dem wir das tun sollen, der ist, der sagt, dass er das Beste für uns will. Ich hätte sehr massive Probleme, meine Kontrolle abzugeben an jemanden, von dem ich nicht weiß, dass er mir was Gutes will. Und es fällt mir sehr, sehr, sehr viel leichter, meine Kontrolle abzugeben an jemanden, der sagt, denen, die mich lieben, werden alle Dinge nicht nur zum Guten, sondern zum Besten dienen. Und dann kommt da noch so eine andere Sache, die Bequemlichkeit. Klar, eigentlich sind wir alle immer voll da. Aber da ist auch diese Bequemlichkeit. Meine Unlust, mir das Leben unnötig schwer zu machen. Vielleicht kennt ihr sowas. Wofür muss man sich unnötig Probleme machen? Man könnte es doch auch ganz einfach anders machen. Und dann wäre es nicht so viele Probleme. Man kann den Herausforderungen oft auch aus dem Weg gehen. Warum soll ich mich denen stellen? Ich habe genug gekämpft. Ich bin ganz schön fertig. Und ich brauche eigentlich einfach mal eine Pause. Und irgendwann sollte es auch mal gut sein. Irgendwann muss doch auch mal gut sein. Und dann kommt da dieser Spruch von Paulus, ein Mann, der sehr viel mit Gott erlebt und sehr viel von Gott verstanden hat, der uns sagt im Brief an die Philipper: Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Und das sieht alles genau das Gegenteil, nach dem Gegenteil von bequem aus. Ausstrecken. Also es reicht nicht da so, was weiß ich, die Hand hinzugeben, sondern ich muss mich strecken. Das ist echter Einsatz. Und mit aller Kraft laufe ich. Ich nachdenke mir, okay, ja komm, okay, jetzt machen wir mal einen Gang runter. Man muss es ja auch nicht übertreiben. Nein, mit aller Kraft laufe ich darauf zu. Aber auch hier nicht ein der Gewinn, wie du vorhin schon gesagt hast, Matthias. Es hat einen Gewinn. Der Gewinn ist, den Siegespreis zu bekommen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Und da steht nicht das Leben in Gottes Herrlichkeit irgendwann, sondern das Leben in Gottes Herrlichkeit fängt jetzt und hier, heute bei uns an. Das sollten wir nie vergessen. Das kommt nicht erst, wenn wir tot sind. Gottes Herrlichkeit erleben wir schon jetzt, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Wenn er der Mittelpunkt in unserem Leben ist und alles in unserem Leben aus ihm heraus entspringt. Da beginnt die Herrlichkeit Gottes. Nicht erst irgendwann, wenn wir tot sind und wir diese Welt verlassen. Und das können wir erleben. Wenn wir aufstehen aus der Bequemlichkeit, wenn wir sagen, okay Gott, ich finde das irgendwie gar nicht richtig lustig. Ich weiß auch nicht, warum das schon wieder so schwierig sein muss. Aber ich gehe los mit dir. Ich gehe los mit dir und stelle mich dem. Und das Tolle ist, dass wir das auch nicht aus unserer Kraft schaffen müssen, sondern dass wir mit Jesus zusammen loslaufen, dass wir mit Jesus zusammen in dem Lauf sind. Das ist nicht unsere Kraft, die zählt. Denn wenn wir am Ende sind, dann kommt seine Kraft, denn seine Kraft ist in meiner Schwachheit mächtig. Auch das sind wieder nicht schöne Worte in der Bibel, das ist die Realität und das kann man erleben. Ich musste das in den letzten Jahren des Öfteren erleben, wo ich dachte, dass ich echt fertig bin und es geht nicht mehr. Und es ging doch. Nicht, weil ich Superman war, sondern weil Gott mit seiner Kraft in meiner Schwachheit mächtig war. Und weil er mich getragen hat, wo ich nicht mehr gehen konnte, wo meine Beine so schwer waren, dass ich sagte, ich will nicht mehr. Es lohnt sich sowieso nicht mehr. Ich mache nicht mehr. Wo er mich weitergetragen hat. Und das können wir erleben. Das kann jeder von euch erleben, dass wir viel, viel mehr können, als unsere eigene Kraft uns machen lässt. Wenn ich seinen Willen tue und seinen Lauf mit ihm zusammenlaufe. Das sind die Sachen, die uns hindern wollen. Als ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, das sind keine kleinen Korrekturen, die wir machen müssen. Da geht es nicht so ein bisschen, okay, Jesus, ich habe verstanden, ich bin vom Kurs abgekommen, wir müssen mal hier wieder vom Ich zum Du. Ja. Es ist eine 180-Grad-Wende. Vom Ich zum Du. Nicht ich, sondern du, Gott, bestimmst mein Leben. Nicht mein, sondern dein Wille, Gott, geschehe. Nicht mich, sondern dich, Gott, soll mein ganzes Leben ehren, wirklich alles, meine Gedanken, meine Worte, meine Taten. Und nicht mir, sondern dir, Gott, gehört mein Leben. Das ist nicht ein bisschen anders, das ist nicht ein bisschen neu, sondern das ist ganz anders. Und das ist ganz neu. Und das ist eine Herausforderung. Ich erlebe das jedes Mal wieder, wenn Gott mir zeigt, dass da noch wieder sowas ist, wo ich mich um mich drehe und er nur am Rand mitspielen darf. Dann erlebe ich das als Herausforderung. Mir ist das noch nie, nicht einmal leicht gefallen, mich aus der Mitte rauszunehmen und Gott wirklich in die Mitte reinzustellen. Und ich kann das nur durch ihn, der mir immer wieder den Willen gibt, den Hunger gibt, dass er im Mittelpunkt steht, dass ich mich um ihn drehe. Aber wenn wir wissen, was Gott will, was es heißt, was sozusagen die Früchte sind, die daraus entstehen, wenn wir das wirklich machen, dann ist es, ja, dann will ich das wirklich. Jesus ist gekommen, um Freiheit zu bringen. Licht im Dunkeln, echtes, erfülltes Leben, ewiges Leben, Rettung und die innige, intime Gemeinschaft mit Gott. Das alles können wir haben, wenn wir diese Wende vollziehen. Wenn wir sagen, nicht mehr ich, sondern du. Du sagst, wo es lang geht. Du sagst, was dran ist. Und das ist was Herrliches, ihre, die dann loslassen und die dich dann ziehen richtig. Da kommst du fast gar nicht mehr hinterher. Und das ist das Tolle, das zu erleben, dass das alles nicht nur Theorie ist in einem alten Buch, sondern dass das die Realität ist für unser Leben jetzt und hier. Freiheit, Licht im Dunkeln, erfülltes Leben, Gemeinschaft mit Gott. Ein Leben erfüllt von der Herrlichkeit Gottes, seiner spürbaren Gegenwart, seine Wunder erleben, nicht nur von anderen hören, was da irgendwo passiert ist, sondern selber mittendrin zu sein in Wundern, die er tut. Das ist was Herrliches. Und das ist der Preis, der Siegespreis, den wir bekommen, wenn wir uns wagen, wenn wir es uns trauen, uns aus der Mitte rauszustellen und Gott in die Mitte reinzustellen. Unser Leben aufzugeben und das Leben in Empfang zu nehmen, das er für uns schon lange vorbereitet hat. Die Frage bleibt, dreht sich in deinem Leben alles um dich? Und brauchst du Gott primär dafür, damit dein Leben und deine Pläne endlich gelingen? Oder dreht sich in deinem Leben alles um Gott? Dein ganzes Fühlen, dein ganzes Denken, Reden und Tun. Und du willst Gottes Pläne immer mehr verstehen und dabei mitmachen, damit Gottes Pläne geschehen. Das ist so eine Grundsatzfrage und da sieht man wieder genauso. Es geht nicht um ein bisschen anders, um ein bisschen Veränderung, sondern das ist eine 180-Grad-Wende. Entweder sollen meine Pläne und meine Ideen gelingen und Gott muss irgendwie helfen, dass das jetzt endlich mal klappt. Oder Gottes Pläne sollen geschehen und zum Zuge kommen und ich kann dabei mitmachen. Ich darf dabei mitmachen und darf dabei die Größe und Herrlichkeit Gottes erleben. Ich möchte euch ermutigen, wirklich diese Einladung Jesu anzunehmen, uns euch nicht mehr in den Mittelpunkt zu stellen und zu erleben, was für ein volles und erfülltes Leben Gott für jeden von euch bereithält. Viel, viel mehr als das, was wir im Moment haben, wahrscheinlich sogar viel, viel mehr als das, was wir uns vorstellen können. Und dafür lohnt sich's. Dafür lohnt sich's auch, das Risiko einzugehen, loszulassen. Und sagen, okay, ich habe mir hier so viel schön zurechtgebaut und eigentlich funktioniert das auch ganz gut. Fühlt sich manchmal ein bisschen tot an, ist manchmal irgendwie auch nicht so richtig lebendig und irgendwie glaube ich, dass es sogar auch mehr geben könnte. Aber ich fahre hier mal weiter, weil das kenne ich. Hier bin ich sicher. Ich möchte euch Mut machen, die Sicherheit loszulassen und das Risiko einzugehen, euch auf Gott zu verlassen. Mit ganzem Herzen. Und den immer wieder neu zu fragen, immer wieder, bin ich hier wirklich auf dich fokussiert? Dreht sich das hier wirklich um dich? Oder drehe ich mich wieder um mich? In meiner Arbeit, zu Hause, mit den Nachbarn, hier in der Gemeinde, wo auch immer ich bin. Bin ich da wirklich und drehe mich um dich? Oder dreht sich es doch eigentlich um mich? Und es ist gar nicht so einfach und ich merke, dass das nicht eine Entscheidung ist, sondern dass das viele Entscheidungen sind, weil mein Leben aus vielen Facetten besteht, aus vielen Teilen und in jedem Teil ich diese Entscheidung treffen muss. Die Welt hat sich entschieden und geht den Weg des Ich, Mein, Mich, Mir. Wir haben eine Alternative und die heißt Gott, dein Wille geschehe. Dich soll mein Leben ehren. Dir gehört mein Leben. Du herrschst in alle Ewigkeit. Nicht mehr das Ich, sondern das Du. Du Gott, nicht irgendein Du, sondern Du Gott ist der Kern und der Mittelpunkt meines Lebens. Und ich kann erleben, wie Gottes Herrlichkeit jetzt und hier in meinem Leben, in meiner Umgebung anfängt. Wie Gottes Reich wächst. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass wir das jeden Tag neu erleben, jeden Tag mehr erleben können, ihn in den Mittelpunkt zu stellen und zu erleben, wie seine Herrlichkeit offenbar wird und sein Reich wächst, hier mitten unter uns. Amen.